Persönlichkeitspsychologie für Bachelor von Jens Asendorf. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag. Gelesen von Myriam Reppe. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lerntools und Dozentenmaterialien zur Persönlichkeitspsychologie finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Abschnitt 4.3 Fähigkeiten. Definition: Fähigkeiten sind Persönlichkeitseigenschaften, die Leistungen ermöglichen. Definition Ende. Fähigkeiten ermöglichen Leistungen, die wiederum Ergebnisse von Handlungen sind, die nach einem Gütemaßstab bewertbar sind. Das Ergebnis, also die erbrachte Leistung, ist gut oder schlecht. Die erzielte Leistung bei einer bestimmten Aufgabe hängt sowohl von der Fähigkeit als auch von der Anstrengung ab, der Stärke der Leistungsmotivation beim Lösen der Aufgabe. Siehe Kapitel 4.4. Deshalb bilden Leistungstests nur dann Fähigkeitsunterschiede ab, wenn die Testteilnehmer sich beim Test in gleicher Weise anstrengen. Dieses Grundproblem bei der Erfassung von Fähigkeiten wird auch als Kompetenz-Performance-Problem bezeichnet. Die Performance, realisierte Leistung, in einer Aufgabe ist nur bei gleicher Motivationsstärke ein gutes Maß der Kompetenz, Fähigkeit. Dieses Problem lässt sich auf verschiedene Weise angehen. Besonders verbreitet ist das Verfahren durch eine entsprechende Gestaltung der Testsituation für eine maximale Anstrengung bei den Testteilnehmern zu sorgen, indem versucht wird, Unter- oder Überforderungen möglichst zu vermeiden und eine hohe Anstrengung durch Belohnung für gute Leistungen oder durch entsprechende Instruktionen herzustellen. Ein zweites Verfahren verwendet Testwiederholung, wobei nicht so sehr die mittlere Leistung eines Probanden interessiert, sondern seine maximale Leistung. Dabei wird angenommen, dass die Leistungsschwankungen von Testung zu Testung auf Schwankungen in der Anstrengung zurückgehen, sodass die maximale Leistung die bestmögliche Schätzung der Fähigkeit ist. Mit dem Fähigkeitsbegriff verwandt ist das alltagspsychologische Konzept der Begabung. Der Begabungsbegriff hält allerdings einer näheren psychologischen Analyse nicht stand, weil er zu stark mit Vorannahmen über Entwicklungsursachen belastet ist. Begabung wird als angeboren und kaum durch Lernen veränderbar angesehen. Psychologische Konstrukte sollten tunlichst frei von solchen Vorannahmen sein. In welchem Maße Fähigkeiten durch Lernen veränderbar sind, sollte der empirischen Prüfung überlassen bleiben. Deshalb spielt der Begabungsbegriff in der heutigen Persönlichkeitspsychologie keine Rolle mehr, mit Ausnahme des speziellen Falles der Hochbegabung, die aber meist nur durch sehr hohe Intelligenz operationalisiert wird. Wie andere Bereiche von Persönlichkeitseigenschaften auch, lassen sich verwandte Fähigkeiten in Form einer Fähigkeitshierarchie ordnen, von breiten übergeordneten Eigenschaften bis hin zu spezifischen untergeordneten Eigenschaften. Je nach Anwendungsinteresse lassen sich zahllose Fähigkeitshierarchien konstruieren, zum Beispiel für sportliche, musikalische, literarische, soziale, emotionale oder intellektuelle Fähigkeiten. Am eingehendsten wurden in der Psychologie bisher intellektuelle und deutlich weniger häufig soziale und emotionale Fähigkeiten untersucht. Im Folgenden werden zunächst intellektuelle und dann soziale und emotionale Fähigkeiten diskutiert. Intellektuelle Fähigkeiten sind im Big Five-Faktor Offenheit gegenüber neuen Erfahrungen, siehe Kapitel 3.3, repräsentiert, der daher manchmal auch als Intellekt bezeichnet wird. Faktorenanalysen der Items dieses sehr breiten Faktors ergeben oft drei Faktoren, nämlich Kreativität, Intelligenz und Nachdenklichkeit. Intelligenz und Kreativität entsprechen gut untersuchten psychologischen Konstrukten gleichen Namens. Der Faktor Nachdenklichkeit wurde hingegen bisher kaum untersucht. Im Folgenden werden deshalb nur Intelligenz und Kreativität behandelt. Abschnitt 4.3.1 Intelligenz. Intelligenz ist die am besten untersuchte Persönlichkeitseigenschaft überhaupt. sowohl was die schiere Masse an Daten als auch was die Dauer der empirischen Forschung zu diesem Merkmal angeht. Und genau darin liegt die Schwierigkeit einer Definition von Intelligenz. Denn das psychologische Intelligenzkonzept ist nur aus seiner Geschichte heraus verständlich. Intelligenzmessung. In Kapitel 2.2 wurden bereits die auf Francis Galton 1822 bis 1911 zurückgehenden Versuche geschildert, Intelligenz durch Mental Tests zu erfassen. Dieser Ansatz führte um 1900 in eine Sackgasse, weil die einzelnen Gedächtnis- und Sinnesleistungen weder untereinander noch mit dem Studienerfolg von Studenten korrelierten. Aus dieser Sackgasse heraus führte der Ansatz der Franzosen Binet und Henri 1895, intellektuelle Fähigkeiten auf einem höheren Komplexitätsniveau zu testen. Sie schlugen vor, Intelligenz durch eine Reihe von Aufgaben zu erfassen, zu deren Lösung jeweils unterschiedliche intellektuelle Fähigkeiten nötig sind. Damit nutzten Binet und Henri 1895, ohne dass ihnen das bewusst war, das Aggregationsprinzip, siehe Abschnitt 3.2.4. Eine Gelegenheit zur Überprüfung ihres Ansatzes bot sich, als das Pariser Unterrichtsministerium verfügte, dass Kinder nur noch auf der Grundlage medizinisch-pädagogischer Gutachten in eine Sonderschule eingewiesen werden durften. Binet und Simon 1905 entwickelten zur Stützung dieser Gutachten den ersten Intelligenztest im heutigen Sinne, der sich als relativ erfolgreich für die Frage nach der Sonderbeschulung erwies und bald darauf zu einem systematischen Test für Kinder und Jugendliche ausgebaut wurde. Für jede Altersstufe zwischen 3 und 15 Jahren wurden 5 oder mehr mittelschwere Aufgaben entwickelt. Sie konnten von 50-75% der Kinder des entsprechenden Alters gelöst werden. Siehe Tabelle 4.5 im gedruckten Buch. Um das Intelligenzalter eines Kindes, zum Beispiel eines 7-Jährigen, zu bestimmen, wurden ihm so lange Aufgaben niedrigerer Altersstufen vorgelegt, bis es gerade noch alle Aufgaben lösen konnte. Zum Beispiel alle Aufgaben bis zur Altersstufe 6. Dann testete man so lange weiter, bis das Kind keine einzige Aufgabe einer höheren Altersstufe mehr lösen konnte. Das Intelligenzalter des Kindes in Monaten wurde dann berechnet als Intelligenzalter gleich Grundalter plus 12 mal k durch n. Wobei k die Zahl zusätzlich gelöster Aufgaben und n die Zahl der Aufgaben pro Altersstufe ist. Das Intelligenzalter wurde dann mit dem Lebensalter verglichen. Intelligenz gleich Intelligenzalter minus Lebensalter. Je höher also das Intelligenzalter relativ zum Lebensalter war, desto höher war die Intelligenz. Ein Beispiel zur Berechnung des Intelligenzalters finden Sie an dieser Stelle im gedruckten Buch. Bald wurde jedoch erkannt, dass der Maßstab des Intelligenzalters nicht sinnvoll zwischen verschiedenen Altersgruppen vergleichbar war. Weil gleich große Abweichungen des Intelligenzalters vom Lebensalter auf verschiedenen Altersstufen eine unterschiedliche Bedeutung haben. Zum Beispiel bewegt sich ein Intelligenzrückstand von 2 Jahren bei einem 10-Jährigen gerade noch im Bereich des Normalen, während er bei einem 4-Jährigen eine extrem niedrige Intelligenz signalisieren würde. Das liegt daran, dass die Standardabweichung SD, siehe Kapitel 3.3, des Intelligenzalters innerhalb einer Altersstufe mit zunehmendem Alter größer wird. Das heißt, dass die interindividuellen Unterschiede im Intelligenzalter mit wachsendem Alter zunehmen. Deshalb schlug William Stern 1912 vor, als Maß der Intelligenz den Intelligenzquotienten IQ als Intelligenzalter geteilt durch das Lebensalter zu betrachten. IQ gleich 100 mal Intelligenzalter durch Lebensalter. Dieser Quotient zeigte nämlich eine ähnliche Standardabweichung auf unterschiedlichen Altersstufen im Altersbereich von 6 bis 13 Jahren, die bei den Binet-Aufgaben ungefähr 15 betrug. Sein Mittelwert muss, wenn die Aufgaben adäquat gewählt sind, 100 betragen, da bei einem IQ von 100 Intelligenzalter und Lebensalter identisch sind. Allerdings bestimmt heute niemand mehr den IQ nach Sterns Ansatz, weil Sterns Formel voraussetzt, dass die Leistung in Intelligenztests mit wachsendem Alter konstant zunimmt. Tatsächlich nimmt aber der Zuwachs ab dem Alter von ca. 13 Jahren deutlich ab, bis die Leistung mit etwa 17 Jahren ein Plateau erreicht. Sterns Ansatz war also nur für die Intelligenzmessung bei Kindern geeignet. Deshalb brach erstmals Wechsler 1939 gänzlich mit dem binetischen Konzept des Intelligenzalters und normierte die Testergebnisse für seinen Test innerhalb jeder Altersstufe. Exkurs: Definition des IQ. Heute wird der IQ einer Person so bestimmt, dass für die Lösung jeder einzelnen Testaufgabe ein oder mehrere Punkte vergeben werden und diese Punkte über alle Aufgaben summiert werden. Diese Rohwerte werden dann mit der Verteilung der Rohwerte in der entsprechenden Altersgruppe verglichen. Diese Verteilung wurde von den Testentwicklern für eine große repräsentative Stichprobe der interessierenden Altersgruppe, die Normstichprobe zum Beispiel eine Stichprobe von deutschen Kindern im Alter von 6 bis 7 Jahren, empirisch ermittelt, sodass Mittelwert und Standardabweichung der Rohwerte für die verschiedenen Altersgruppen bekannt sind. Der IQ-Wert einer Person mit dem Rohwert X wird dann berechnet nach der Formel IQ gleich 100 plus 15 mal Z, wobei Z der Z-Wert von X ist. IQ-Werte sind damit so normiert, dass auf allen Altersstufen ihr Mittelwert 100 und ihre Standardabweichung 15 beträgt. Die Wahl dieser Werte für Mittelwert und Standardabweichung ist relativ beliebig. Man könnte die Leistung in einem Intelligenztest genauso gut zum Beispiel in Z-Werten mit Mittelwert 0 und Standardabweichung 1 messen, siehe Kapitel 3.3. Dass man den IQ so misst, dass er Mittelwert 100 und seine Standardabweichung 15 beträgt, hat rein historische Ursachen. Die Intelligenzquotienten nach Stern 1912 wiesen für die Binet-Aufgaben einen Mittelwert nahe 100 und eine Standardabweichung nahe 15 auf. Die Bezeichnung Intelligenzquotient wurde beibehalten, obwohl es sich nicht mehr um den Quotienten Sterns handelt. Exkurs Ende. Das heutige Konzept der IQ-Werte ist also, ähnlich wie das Konzept der Z-Werte, unabhängig vom Inhalt der Tests. Auch die Körpergröße oder die Ängstlichkeit einer Person ließen sich in IQ-Werten ausdrücken. Wie die IQ-Formel zeigt, kann man IQ-Werte auf einfache Weise in Z-Werte umrechnen und umgekehrt. Sind die IQ-Werte außerdem normal verteilt, was meist annähernd der Fall ist, lassen sich zudem IQ- und Z-Werte direkt in Prozentrangwerte, auch Perzentile genannt, umrechnen. Ein Prozentrang von 80% besagt zum Beispiel, dass 80% der Stichprobe höchstens so hohe Werte hat wie die betreffende Person. Ein Prozentrang von 20%, dass 80% der Stichprobe höhere Werte hat. Abbildung 4.3 zeigt den Zusammenhang zwischen IQ-Werten, Z-Werten und Prozentrangwerten bei normal verteilten Variablen. Dieses Verfahren der Intelligenzmessung setzt voraus, dass die Normstichprobe zum Zeitpunkt ihrer Erhebung wirklich repräsentativ für die interessierende Population ist, was nur ein praktisches Problem ist, und dass die Verteilung der Rohwerte keinen historischen Veränderungen unterliegt. Letzteres ist aber nicht der Fall. Die Intelligenztest-Rohwerte nahmen nämlich in westlichen Kulturen zwischen 1950 und 2000 ständig zu. Flynn-Effekt. Benannt nach dem Entdecker dieses Effekts, dem neuseeländischen Politologen James R. Flynn. Der Flynn-Effekt beruht, ähnlich wie der entsprechende Trend zur Zunahme der Körpergröße, vermutlich auf den sich ständig verbessernden Lebensbedingungen von Schwangeren und Kleinkindern. Denn er findet sich bereits im Vorschulalter. Genetisch lässt er sich nicht erklären, weil die Veränderung viel zu schnell erfolgt. Der Flynn-Effekt führt dazu, dass die faktisch gefundenen IQ-Mittelwerte für einigermaßen repräsentative Stichproben einer Population umso mehr den Wert 100 überschreiten. Je länger die letzte Testnormierung zurückliegt. Deshalb müssen Intelligenztests regelmäßig neu normiert werden. Wird der Flynn-Effekt ignoriert, gibt es mehr und mehr scheinbar überdurchschnittlich Intelligente und mehr scheinbar Hochbegabte. Und wenn psychologische Merkmale durch Differenzen zwischen IQ und Fähigkeiten definiert werden, die nicht dem Flynn-Effekt unterliegen, führt das zu Verzerrungen in der Bedeutung der Differenzwerte, wie das folgende Beispiel zeigt. Exkurs: Flynn-Effekt und Legasthenie. Legasthenie, Leserechtschreibschwäche, ist ein stark umstrittenes Konzept, nachdem es Kinder gibt, die große Schwierigkeiten mit dem flüssigen Lesen und oder der Rechtschreibung haben, ansonsten aber normal intelligent sind. Eine besonders kontroverse Methode der Legasthenie-Diagnose besteht darin, die Differenz zwischen dem IQ und der Leistung in einem Lese-Rechtschreibtest zu bestimmen. Ist der IQ mindestens durchschnittlich und die Lese-Rechtschreibleistung sehr viel niedriger, wird auf Legasthenie geschlossen. Da Lese-Rechtschreibtests und IQ nur zu etwa Punkt 50 korrelieren, muss es viele Kinder geben, deren Lese-Rechtschreibleistung deutlich unter ihrem IQ liegt, aber auch umgekehrt. Da der IQ nicht aber die Lese-Rechtschreibleistung aufgrund des Flynn-Effekts zwischen 1950 und 2000 zunahm, führte dies dazu, dass von Jahr zu Jahr immer mehr Legastheniker entdeckt wurden. Denn die Intelligenz wurde durch den IQ zunehmend überschätzt. Damit verdienten immer mehr Psychologen und Logopäden an der Behandlung von Legasthenikern. Nach Neunormierung des für diese Art der Legasthenie-Diagnose häufig benutzten Hamburg-Wechsler-Intelligenztests für Kinder, HWIC-R, sank die Rate von Legasthenikern und damit die Verdienstmöglichkeit der behandelnden Psychologen und Logopäden schlagartig. Exkurs Ende. Intelligenzstruktur. Wie andere Persönlichkeitsbereiche auch, lässt sich der Bereich intellektueller Fähigkeiten als Eigenschaftshierarchie auffassen. Auf der obersten Ebene findet sich die allgemeine Intelligenz, Englisch General Intelligence, deshalb seit Spearman 1904 auch G-Faktor genannt. Sie wird durch den IQ erfasst. Faktorenanalysen der Aufgaben in Intelligenztests führen zu Unterfaktoren von Intelligenz. Zum Beispiel identifizierte Thurstone 1938 9 Unterfaktoren, an denen sich auch der Intelligenzstrukturtest IST 2000R orientiert. Werden diese Faktoren durch Untertests operationalisiert, korrelieren diese typischerweise um Punkt 30 miteinander. Heutige Intelligenztests gliedern sich meist in mehrere solche Untertests. Jeder Untertest wird separat für die betreffende Altersgruppe normiert, so dass auch die Unterfaktoren in IQ-Werten gemessen werden können. Das kann für eine differenzierte Intelligenzdiagnose genutzt werden, indem individuelle Intelligenzprofile auf der Grundlage der Untertest-IQ-Werte gebildet werden, die etwas über die individuellen Stärken und Schwächen aussagen. Ist zum Beispiel das räumliche Vorstellungsvermögen stärker ausgeprägt als die verbalen Fähigkeiten? Eine wesentliche Unterscheidung in Intelligenztests betrifft die Aufteilung in sprachabhängige und sprachunabhängige Aufgaben, die zum Teil separat ausgewertet werden. Dann ergibt sich ein verbaler IQ und ein nichtverbaler IQ. Dieses Vorgehen findet sich zum Beispiel beim Hamburg-Wechsler-Intelligenztest, den es in Version für Vorschulkinder ab dem Alter von 4 Jahren, für Schulkinder und für Erwachsene gibt. Siehe Tabelle 4.6. Ein anderer Ansatz besteht darin, die Intelligenzaufgaben in einem mehrdimensionalen Schema nach denjenigen Informationsverarbeitungsprozessen zu klassifizieren, die an der Lösung der Aufgabe beteiligt sein könnten, sowie nach den verarbeiteten Inhalten. Ein solches relativ umfassendes Modell ist zum Beispiel das Berliner Intelligenzstrukturmodell von Jäger 1984. Annahme ist, dass an jeder Intelligenzleistung immer dieselben spezifischen Fähigkeiten beteiligt sind, nur in jeweils anderer Gewichtung. Diese spezifischen Fähigkeiten werden nach 4 Operationen, Bearbeitungsgeschwindigkeit, Gedächtnis, Einfallsreichtum und Verarbeitungskapazität und 3 Inhalten, figural-bildhaft, verbal, numerisch, kreuzklassifiziert, sodass sich 12 spezifische Fähigkeiten unterscheiden lassen. Sie werden durch Testleistungen in Untertests des Berliner Intelligenzstrukturtests BES erfasst, von denen jeweils 3 bis 5 derselben spezifischen Fähigkeiten zugeordnet sind. Sie erfassen in ihrer Gesamtheit die allgemeine Intelligenz. Für jede getestete Person ergeben sich deshalb Kennwerte für die verwendeten Untertests, meist eine an der jeweiligen Fragestellung orientierte Auswahl aus den 45 verfügbaren Untertests. Für die 4 Operationen und 3 Inhalte, in dem über alle zugeordneten Untertests aggregiert wird, und für die allgemeine Intelligenz, Aggregation über alle Untertests. Alle heutigen Intelligenztests bestehen aus mehreren mäßig positiv korrelierenden Untertests, sodass sie zur Diagnostik der allgemeinen Intelligenz spezifischer Intelligenzfaktoren und darauf basierender individueller Intelligenzprofile genutzt werden können. Validität. Die besondere Bedeutung von Intelligenztests besteht darin, dass sie eine vergleichsweise hohe Reliabilität, zeitliche Stabilität und Kriteriumsvalidität, siehe Kapitel 3.3, aufweisen. Denn der IQ korreliert mit einer Vielzahl von Kriterien für eine erfolgreiche Integration in die Leistungsgesellschaft, in der Erfolg an erbrachten Leistungen in Ausbildung und Beruf gemessen wird. Schulnoten und Studiennoten, Erfolg im Beruf, langfristig erreichtes Bildungsniveau und Berufsprestige. Tabelle 4.7 im gedruckten Buch gibt eine Übersicht über typische Korrelationen zwischen dem IQ und diesen Kriterien, die nachfolgend näher erläutert werden. Wie schon im ersten Intelligenztest von Binet und Simon 1905 zielen Intelligenztestaufgaben letztlich auf kognitive Anforderungen des Schulunterrichts. Tatsächlich gibt es kein Außenkriterium, das in Kindheit und Jugend so hoch mit dem IQ korreliert wie der Schulerfolg, besonders wenn die Noten vieler Fächer gemittelt werden. Die Korrelation zwischen IQ und der Durchschnittsnote in den Hauptfächern der Grundschule beträgt ungefähr 0,50. Dass die Korrelation nicht höher ist, liegt auch an der Unzuverlässigkeit der Notengebung. Für die Abiturnote beträgt die Korrelation mit dem IQ nur etwa 0,30, wobei hier zusätzlich zu bedenken ist, dass die Varianz in der Stichprobe stark eingeschränkt ist, weil die im Mittel leistungsschwächeren Haupt- und Realschüler nicht berücksichtigt wurden. Derartige Varianzeinschränkungen mindern die Korrelation. Wenn zum Beispiel keine Varianz mehr bestehen würde, gäbe es keine vorhersagbaren Unterschiede und die Korrelation wäre null. Dasselbe Problem betrifft auch die Studienabschlussnoten. Die Korrelationen variieren hier mit dem Fach und der Art der Prüfung, höher bei schriftlichen Prüfungen. Da die Studienabschlussnote zu etwa 0,50 mit der Abiturnote korreliert, ist es von nur geringem Nutzen, zusätzlich zur Abiturnote noch einen IQ-Test als Kriterium für die Zulassung zu einem Studiengang zu verwenden. Denn die Erhebung der Abiturnote kostet nichts. Die Durchführung des IQ-Tests ist aufwendig und die inkrementelle Validität eines Intelligenztests zusätzlich zur Abiturnote, das heißt der Zuwachs an Validität durch einen zusätzlichen Intelligenztest, ist gering. Korrelationsanstieg unter 0,05. Aus diesem Grund und auch weil IQ-Ergebnisse noch immer von Teilen der Bevölkerung sehr kritisch beurteilt werden, werden IQ-Tests selten als Kriterium zur Zulassung zum Studium verwendet. Wohl aber maßgeschneiderte Tests für bestimmte Studiengänge, die eine etwas höhere inkrementelle Validität versprechen. Es handelt sich dabei um Tests, die sich auf bestimmte Unterfaktoren der Intelligenz konzentrieren. So wurde lange Zeit ein Medizinertest zusätzlich zur Abiturnote zur Zulassung zum Medizinstudium verwendet. Bei 27.000 Studenten der Medizin fand Trost 1994 für die schriftliche Note in der Zwischenprüfung Physikum Korrelation von 0,48 mit der Abiturnote, 0,53 mit dem Medizinertest und 0,58 mit der Kombination aus Abiturnote und Medizinertest. Die inkrementelle Validität war in diesem Fall also immerhin 0,10. Für die mündliche Note waren die Korrelationen sehr viel niedriger. Deutlich höher ist die Korrelation zwischen IQ und Bildungsniveau. Höchster erreichter Ausbildungsabschluss vom Sonderschulabschluss bis zum Doktorgrad. Sie beträgt ungefähr 0,70, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass das Bildungsniveau zuverlässiger gemessen ist als die Noten eines einzigen Zeugnisses, weil es durch alle Zeugnisse und damit die Urteile aller Lehrer bestimmt wird. Es ist weit höher aggregiert als ein einzelnes Zeugnis. Man kann deshalb das Intelligenzkonstrukt, auf dem klassische Intelligenztests beruhen, so charakterisieren. Intelligenz ist, was Intelligenztests messen, die so konstruiert wurden, dass sie das Bildungsniveau möglichst gut vorhersagen. Oder kurz, Intelligenztests messen die Befähigung zu hoher Bildung. Dem Bildungsniveau entspricht auf Seiten des Berufs das Berufsprestige. Es wird bestimmt, indem Berufe von repräsentativen Stichproben der Bevölkerung danach beurteilt werden, welche Wertschätzung sie genießen. In Deutschland rangieren Ärzte, Geistliche und Hochschulprofessoren seit Jahrzehnten ganz oben, wobei es historisch durchaus zu Veränderungen kommen kann. Zum Beispiel deutliche Abnahme des Prestiges von Lehrern und Politikern im Verlauf der letzten 20 Jahre. Da das Berufsprestige wesentlich vom Bildungsniveau abhängt, ist es nicht erstaunlich, dass IQ und Berufsprestige im Alter von 40 Jahren bei Männern ebenfalls um Punkt 70 und damit in vergleichbarer Höhe wie mit dem Bildungsniveau korrelieren. Bei Frauen ist diese Korrelation nach wie vor geringer, weil ihr erreichtes Berufsprestige noch immer stärker als bei Männern davon abhängt, ob sie Kinder haben, wie viele Kinder sie haben und wie weit ihre Berufskarriere durch stärkere Beteiligung an der Kindererziehung beeinträchtigt wurde. Der Berufserfolg innerhalb bestimmter Berufssparten, zum Beispiel als Landarbeiter, Facharbeiter oder Universitätsprofessor, ist dagegen aus zwei Gründen weniger stark mit dem IQ korreliert. Zum einen ist die Varianz des IQ innerhalb einer Berufsgruppe meist deutlich eingeschränkt, was die Korrelation zwischen IQ und Berufserfolg senkt. Ein Effekt wie bei den Abitur- und Studienabschlussnoten. Zum anderen ist der Erfolg innerhalb eines Berufs nur schwer messbar. Meist wird er durch das Urteil eines Vorgesetzten erfasst. Frühe Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen Berufserfolg und IQ fanden deshalb meist nur Korrelationen zwischen Punkt 20 und Punkt 30. Vergleiche des IQ mit anderen Vorhersagevariablen des Berufserfolgs, wie zum Beispiel Fachwissen, aus Interviews gewonnene Daten, biografische Daten, Interessentests und so weiter, ergeben typischerweise, dass keines der alternativen Verfahren besser abschneidet als der IQ. Ein Vergleich der tatsächlich vorgefundenen IQ-Werte verschiedener Berufssparten ergibt eine zunehmende Varianzeinschränkung mit zunehmendem Status. So fanden Harrell und Harrell 1945 bei Bauern IQ-Werte von 24 bis 147, Mittelwert 93. Und bei Ingenieuren Werte von 100 bis 151, Mittelwert 127. Während Matarazzo 1972 bei Professoren der Cambridge University Werte von 110 bis 141, Mittelwert 127 berichtete. Hier zeigt sich ein Schwelleneffekt für den Zusammenhang zwischen IQ und Berufsstatus. Je höher der Berufsstatus, desto höher der minimal erforderliche IQ. Ausnahmen finden sich bei medienwirksamen Berufen, wie zum Beispiel Fußballspielern oder Models. Wenig intelligente Menschen üben kaum Prestigeberufe aus. Aber hochintelligente Menschen finden sich in fast allen Berufssparten. Intelligenztests sagen also wichtige Erfolgskriterien der Leistungsgesellschaft gut vorher, nämlich Bildungsniveau und Berufsprestige. Der Erfolg innerhalb bestimmter Ausbildungsgänge und Berufe wird dagegen aufgrund mangelnder Reliabilität des Erfolgskriteriums und Varianzeinschränkung der Intelligenz weniger gut vorhergesagt. Abschnitt 4.3.2 Kreativität. Kreativität ist ein schillerndes Konzept der Alltagspsychologie, von dem unklar ist, ob es als psychologisches Konstrukt geeignet ist oder ob mit Kreativität nicht vielmehr ein Eigenschaftsbereich bezeichnet wird, der viele relativ unabhängige Eigenschaften enthält. Der Unterschied zwischen Intelligenz und Kreativität besteht nach alltagspsychologischer Vorstellung darin, dass Intelligenz zur effektiven Lösung vorgegebener Probleme mit bekannter Lösung befähigt, während Kreativität die Fähigkeit zu schöpferischem Denken und Handeln ist. Sie bringt neue Fragen, überraschende Einsichten und originelle Problemlösungen hervor. Kreativität hängt in Selbst- und Fremdbeurteilungsstudien vor allem mit Offenheit gegenüber neuen Erfahrungen, Faktor der Big Five, und Nonkonformismus, Unkonventionalität, Autonomiebestreben, Eigenwilligkeit zusammen. Letzteres trägt zu dem verbreiteten Glauben bei, dass Genie und Wahnsinn nicht weit voneinander entfernt sind. Extremer Nonkonformismus hat aber eher etwas mit Eigenwilligkeit in Form von Verschrobenheit oder Kauzigkeit zu tun. Dass etwa psychotische Patienten besonders kreativ seien, ist ein Mythos. Guilford 1950 übte einen langanhaltenden Einfluss auf die Kreativitätsforschung aus, indem er Intelligenz und Kreativität auf zwei Arten von Problemlöseprozessen bezog: konvergentes Denken und divergentes Denken. Probleme erfordern konvergentes Denken, wenn sie genau eine richtige Lösung haben, die in der Regel auch bekannt ist. Aufgaben in Intelligenztests gehören überwiegend diesem Typ an. Probleme erfordern divergentes Denken, wenn die Hauptaufgabe darin besteht, die Problemstellung überhaupt erst einmal klar zu definieren und wenn es in Abhängigkeit von den möglichen Problemstellungen unterschiedliche Lösungen gibt. Gilford verstand unter Kreativität die Fähigkeit, diese zweite Art von Denkproblemen zu lösen. Von Gilford und anderen Autoren wurden im Rahmen dieses Ansatzes zahlreiche Kreativitätstests entwickelt, die vor allem vier Komponenten der Fähigkeit zum divergenten Denken erfassen sollen. Exkurs: Komponenten der Kreativität nach Gilford. Sensitivität gegenüber Problemen, indem zum Beispiel naheliegende Erklärungen von Sachverhalten geschildert werden und danach Alternativerklärungen gefragt wird. Flüssigkeit des Denkens, indem zum Beispiel möglichst viele Verwendungsmöglichkeiten eines Ziegelsteins innerhalb von 2 Minuten aufgezählt werden sollen, vom Baustein bis zum Kopfkissen für einen asketischen Mönch. Originalität des Denkens, indem zum Beispiel nach entfernt liegenden Analogien zu vorgegebenen Aussagen gefragt wird. Flexibilität des Denkens, indem der Suchraum für mögliche Lösungen immer wieder verändert wird. Zum Beispiel ein algebraisches Problem in der Mathematik geometrisch lösen. Exkurs Ende. In der Gilford-Tradition wird angenommen, dass diese und verwandte Merkmale des Denkens stabile Persönlichkeitseigenschaften sind und in Verbindung mit zumindest durchschnittlicher Intelligenz und einem Minimum an bereichsspezifischem Wissen kreative Leistungen ermöglichen und vorhersagen lassen. Betrachtet man den gesamten IQ-Bereich von sehr niedrigen bis sehr hohen Werten, so sollten demnach Kreativität und Intelligenz mäßig positiv korreliert sein. Betrachtet man nur mittelhohe bis sehr hohe Intelligenz, so sollten Intelligenz und Kreativität zu Null korrelieren. Schwellenmodell der Kreativität. Kreativitätstests in dieser Tradition, im deutschen Sprachraum zum Beispiel der verbale Kreativitätstest VKT, von Schoppe 1975 und der Verwendungstest VWT von Fakahuaru 1985 korrelieren mäßig untereinander. Mäßig bis gering mit IQ-Gesamtwerten und etwas höher mit spezifischen verbalen Untertests, besonders Wortflüssigkeit. Die Korrelationen mit Intelligenztests sind hoch genug, um Kreativität als Intelligenzfaktor zu betrachten, zumal Kreativität auch nach Kontrolle des IQ noch einen geringen, aber signifikanten Beitrag zur Schulleistung beisteuert. Das Schwellenmodell für den Zusammenhang zwischen Intelligenz und Kreativität konnte nicht bestätigt werden und nach wie vor ist offen, ob viel Vorwissen über ein Gebiet kreative Leistungen auf diesem Gebiet fördert oder eher behindert. Letzteres ist nicht unplausibel, da großes Vorwissen bereits bestimmte Lösungswege nahelegt. Harrison Gough 1992 schlug vor, kreatives Temperament durch Selbstbeschreibung in ausgewählten Items eines seit langem in den USA etablierten Persönlichkeitstests zu erfassen. Das California Psychological Inventory, CPI. Deutsche Version von Weinert et al. 1982. Nach Gough 1992 korreliert diese Skala des kreativen Temperaments nicht nur mit anderen Kreativitätstests in der Gilford-Tradition, sondern auch sinnvoll mit den Kreativitätsurteilen anderer. Wer sich für kreativ hält, wird von anderen als fantasievoll, neugierig, originell, fähig, geschickt, clever und kompliziert beschrieben. Eine Studie. Helsen et al. 1995 verfolgten den Lebensweg von 128 Frauen, die 1960 eine künstlerisch orientierte Hochschule in Kalifornien absolviert hatten und damals 24 Jahre alt waren. Sie wurden nochmals befragt im Alter von 27, 43 und 52 Jahren. Da jeweils der CPI erhoben worden war, konnte die Kreativitätsskala von Gough 1992 nachträglich rekonstruiert werden. Sie wurde in Konkurrenz zu diversen Indikatoren der Kreativität im Alter von 24 Jahren gesetzt, darunter die Nominierung der Absolventinnen als besonders kreativ durch ihre Dozenten. Ihr Studienerfolg, Durchschnittsnote und ihre durch Fragebögen ermittelte Verdrängungstendenz und Ambiguitätstoleranz, Toleranz gegenüber unklaren Situationen. Vorhergesagt wurde die Kreativität des ausgeübten Berufs 28 Jahre später, ermittelt durch Expertenbeurteilungen. Besonders kreativ waren zum Beispiel Wissenschaftler und Künstler, besonders wenig kreativ Busfahrer und Hausfrauen. Tabelle 4.8 im gedruckten Buch zeigt, dass die Kreativitätsskala die Kreativität des ausgeübten Berufs am besten vorhersagte und dass die Vorhersage deutlich besser war als die aufgrund der Studienleistung. Studie Ende. Diese Studie ist in doppelter Hinsicht bemerkenswert. Einerseits zeigt sie deutliche Beziehungen zwischen einem Selbstbeurteilungsmaß der Kreativität mit einem lebensnahen Kriterium, Art des Berufs. Andererseits überbrückten die Beziehungen einen Zeitraum von 28 Jahren, was zusätzlich für die praktische Relevanz der im jungen Erwachsenenalter erfassten Kreativität spricht. Allerdings fehlt hier der Nachweis, dass der gemessene IQ nicht ebenfalls die Kreativität des Berufs in ähnlicher Weise vorhersagte. Wichtig ist, dass nicht die Kreativität der Leistung im Beruf vorhergesagt wurde, im Vergleich zu anderen, die denselben Beruf ausüben, sondern eine Einschätzung, wie weit der Beruf Kreativität voraussetzt. Wenn der Beruf passend zur eigenen Kreativität gewählt wird, ist die Variabilität der Kreativität innerhalb der Berufe deutlich eingeschränkt, sodass eine Validierung von Kreativitätstests durch kreative Leistungen innerhalb von Berufen, zum Beispiel Zahl der Patente von Ingenieuren, nur schwer möglich ist. Hier besteht eine klare Parallele zum IQ, denn auch dort ist der Zusammenhang mit dem Berufsprestige deutlich höher als mit dem Erfolg innerhalb eines Berufs. Eine Messung von Kreativität durch Leistungstests in der Tradition von Guilford ist also kaum möglich, weil sich so Kreativität kaum von Intelligenz unterscheiden lässt. Valider scheint die Selbstbeurteilung der Kreativität zu sein.